Und je mehr wir gesprochen haben, je besser wurden wir in unseren Ergebnissen. Mhm. Und je zufriedener waren die Kunden.
Also je mehr ihr gesprochen habt, desto besser wurdet ihr und desto zufriedener wurden die Kunden.
Genau.
Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der großefreiheit.com, Jens Alsleben und
Jörg Christau. Moin, moin.
Ja, und wir haben heute wieder ein Gespräch unter Freunden. Wir sind wieder nicht alleine da, sondern bei uns ist heute
Wir haben weiblichen Besuch.
Ja, wir sind schon ganz aufgeregt.
Ab total.
Ja. Frau Professor Annette Bertsch ist bei uns. Hallo Annette.
Hallo.
Hallo, freut mich sehr, dass ich hier sein kann. Hallo ihr beiden.
Und wir erstmal.
Schön euch zu sehen.
Danke. Ja, schön dich zu sehen. Ja, und wir haben schon gesagt, du hast so einen schönen aufgeräumten Hintergrund. Wir müssen uns bei unseren Zuhörern und Zuschauern entschuldigen. Bei uns sieht es aus wie bei Hempels.
Also wie immer.
Wie immer, genau. Ja, schön, dass du Zeit hast für uns. Wie geht's dir denn? Wie geht's dir als Mensch und in der Welt der Kommunikation?
Mir geht's gut. Ich bin ganz froh, dass das Wochenende vor der Tür steht. Also das ist eine schöne Rübergleiten jetzt ins Wochenende mit auch einem Gespräch mit euch. War eine anstrengende Woche, aber eine sehr produktive und angenehme. Also ja. Ich bin zufrieden.
Super.
Mit der Arbeit.
Ja, wir haben im Vorfeld haben wir dich gefragt, was dein Herzensthema ist. Und da hast du wie aus der Pistole geschossen gesagt, dass das Thema Kommunikation dein Herzensthema ist. Und darum haben wir uns entschieden, dass wir heute auch über dein Herzensthema sprechen. Magst du uns was dazu erzählen, wie du zu diesem Thema gekommen bist, beziehungsweise wie das dein Herzensthema wurde und was du da so treibst?
Also erstens bin ich ja strategische Beraterin im Bereich strategische Unternehmenskommunikation, Change, Markenbildung und so weiter. Also ich bin beruflich mit Kommunikation befasst. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich mit Herzensthema da meine. Ich habe Design studiert und das Studium war so lala, also nicht sehr befriedigend für mich. Ich hatte keinen so richtigen Zugriff auf die Inhalte, bin danach in eine Agentur gekommen, wo wir wahnsinnig kreativ gearbeitet haben. War ganz toll. Wir haben jeden Pitch gewonnen in dem ersten, in dem ich da war. Und es wurden nur aus 5% ein Job. Das war so das erste Mal, ich dachte, da stimmt irgendwas nicht. Also warum eigentlich? Und wir haben immer entworfen und wir hatten selber nie Kontakt mit Kunden. Also wir waren einfach im Hintergrund haben wir gearbeitet. Wir haben auch kein richtiges Briefing gehabt, sondern wir haben einfach gemacht. Und dann kam der Agenturchef zurück und sagte, war super, aber wir müssen da noch mal ran. Und er sagt, ja, was war denn? Das waren so die Rückmeldungen so. Ach ja, also ich fand es schon toll, aber mach noch mal. Und dann haben wir noch mal 50 Entwürfe gemacht. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch, also irgendwas ist hier faul irgendwie an dem Ganzen. Und da haben wir dann, danach habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich auch irgendwie mich da nicht so einfügen konnte in dieses Art zu arbeiten. Und wir haben eigentlich von Anfang an immer versucht, uns reinzufühlen in das Gegenüber, in den Kunden. Warum beauftragt er uns? Was will er von uns? Warum spricht er mit uns? Was sagt er? Was denkt er? Was hat er für Sorgen? Und haben ihn sind eigentlich immer über diese Ebene in die Gespräche reingegangen und sind dadurch auch eigentlich, glaube ich, immer mehr in die Strategie gerutscht, weil wir immer tiefer gefragt haben, warum wollt ihr das? Was ist euer Problem? Wo wollt ihr denn damit hin? Und je mehr wir gesprochen haben, je besser wurden wir in unseren Ergebnissen. Mhm. Und je zufriedener waren die Kunden.
Also je mehr ihr gesprochen habt, desto besser wurdet ihr und desto zufriedener wurden die Kunden.
Genau.
Okay.
Und das war einfach, das ist ja in unserer Branche unglaublich viel gesunder Menschenverstand und Empathie. Also die Frage, wo steht der andere, was ist sein Problem, wo drückt ihn der Schuh und was kann ich mit dem, was ich mache, beitragen?
Aber das hat ja dann auch,
kann sich erstmal verstehen.
Das hat ja auch dann viel mit Loslassen zu tun, weil man ist ja auch schnell geneigt, seine eigenen, also bei vielen Architekten sagt man das ja nach, dass sie sich selbst verwirklichen wollen. Und das habe ich auch schon häufig gehört in Kreativagenturen. Und ich glaube, das Richtige, und das hat vielleicht ist da auch ein guter Link zur Kommunikation, hat ja auch was mit Loslassen zu tun. Und Loslassen heißt ja auch zuhören. Weil die meisten reden ja wenn sie nichts sagen, überlegen sie, was sie als nächstes sagen können, anstatt zuzuhören.
Jetzt hör doch mal zu, Mensch.
Ach so.
Ja.
Na gut. Okay, ich höre jetzt mal zu.
Was? Du hast natürlich völlig recht. Das ist aber gerade in unserer Branche, das sind ja also die Kreativen, also Produktdesign studiert, Architekten ist ähnlich, Innenarchitekten, Grafiker, die kriegen im Studium vermittelt, ihr müsst euren Stil entwickeln, ihr müsst euch durchsetzen, ihr müsst euch einen Namen machen irgendwie, es muss in jeder Arbeit müsst ihr wiedererkennbar sein. Das ist, das kriegt man eigentlich eingepaukt. Und ein erfolgreicher Gestalter ist jemand, der Autorengestalter wird und wo dann nachher draufsteht, Design von Phil Stark oder Design von, das heißt natürlich immer, ich mache meinen Stiefel und muss, der Kunde muss das akzeptieren, mhm, oder toll finden am besten noch, weil sonst ist er ja, naja, hat er eben keine Ahnung von Gestaltung. Mhm. Also das ist tatsächlich, zum Zeitpunkt, als ich studiert habe, wurde einem das so vermittelt. Und Gestalter, Kreative sind ja fast immer Selbstständige, also die eben dann in den Markt gehen und dann eben mit ihren Kunden zu tun haben und dann natürlich eigentlich gegen eine Wand laufen, weil sie immer dieses, der Kunde versteht mich nicht, der versteht nicht, wie toll ich bin. Der Kunde hat keine Ahnung von Gestaltung, das macht man jetzt so.
Das heißt, die sind mehr bei sich als beim Kunden.
Genau. Also das, aber das wurde auch so gelehrt und das ist auch ein Grund, warum ich selbst in die Lehre gegangen bin, heute in Kassel im Fachbereich Produktdesign, Designmanagement Lehre, weil mich das wahnsinnig aufgeregt hat. Okay. Also diese Gegnerschaft mit dem Gegenüber während der Arbeit. Also dieses, ich muss mich durchsetzen und ich muss irgendwie den dazu bringen, dass er will, was ich will.
Weil im Grunde ist das, was ihr ja macht in einem kreativen Kontext, geht's ja eigentlich darum, dass euer Kunde mit seinen Kunden kommunizieren will über das, was ihr dann tut. Und wenn ihr dem nicht zuhört oder jemand, der dem nicht zuhört, der kann ja dann nie in seiner Weise mit den Kunden kommunizieren. Das heißt, es kann ja eigentlich gar nicht wirklich funktionieren.
Genau. Genau so ist es. Also wir kommen ja eigentlich immer
verstanden.
In Situationen rein, wo der Kunde der Spezialist ist und wir der Spezialist für sein Thema und wir sind der Spezialist für, wie kann man kommunizieren darüber, wie geht man damit um, was muss man vielleicht auch, wenn wir in Unternehmenskultur tätig sind, wie muss eine Kultur sein, damit die Kommunikation bei euch im Unternehmen funktioniert, wie müsst ihr miteinander umgehen. Dazu muss ich erstmal zuhören, weil jedes Unternehmen, jedes Gegenüber ist in einer anderen Situation, hat ein anderes Problem, hat auf verschiedenen Ebenen. Funktionale, sachliche, die sind relativ schnell zu erfassen, aber man muss ja auch verstehen, wie geht es dem menschlich? Wo drückt den der Schuh? Wo hat der gerade Stress zu Hause mit seinem Vorgesetzten, mit dem Umgang im Unternehmen? Was will der ändern? Warum hat der überhaupt das Problem und warum will er es lösen? Mhm. Also wir kommen wahnsinnig oft in Situationen, wo uns vorher gesagt wird, pass mal auf, mit dem und dem, das ist ganz schwierig, mit denen umzugehen. Also das ist Stress. Die stören eigentlich jeden Prozess. Und dann hinterher kommen wir raus und sagen, wo war das? Also warum wurden wir uns als so schwierig kommuniziert? Meistens findet man raus, dass die irgendeine Sorge haben. Mhm. Irgendwas drückt die, irgendeine Besorgnis, dass sie irgendwas in diesem Prozess verlieren könnten. Und wenn man das aufnimmt, wenn man das wahrnimmt, wenn man darüber spricht, dann sind die plötzlich kooperativ bis befreit. Also oft so Sätze, jetzt fällt mir Stein vom Herzen. Also jetzt kann ich endlich habe ich das Gefühl, wir können das lösen. Und dann können die auch loslassen. Und dann kann man, also wenn beide Seiten eben loslassen und wirklich neu aufsetzen, dann kann man auch was Neues schaffen. Mhm.
Was braucht es, um so zuhören zu können?
Ja, erstmal überhaupt die Bereitschaft zuzuhören. Also die Bereitschaft zuzuhören, die Bereitschaft, den anderen als Mensch wahrzunehmen auch. Also in seiner Rolle, in der Firma, in der er vielleicht ist, in seiner Funktion, in dem Unternehmen, ist es ja nicht immer identisch. und eben als Mensch. Also vor allem eben wahrzunehmen, wer sitzt mir da gegenüber, was sagt der mir? Und es braucht, das ist natürlich dann wiederum ein Großteil Arbeit auch, eine Sprachfähigkeit, also dass man erstmal eine gemeinsame Sprache findet. Das ist auch ein Grund, warum ich noch ein MBA gemacht habe, weil ich eben, wir haben ja sehr viel mit Unternehmensleitern, Unternehmensführern, Vorständen, Geschäftsführern zu tun, um auch deren Sprache zu verstehen. Also wirklich, man geht immer davon aus, dass man sich versteht, aber das ist ja nicht zwangsläufig so.
Was ist denn die Sprache von denen?
kommen halt sehr häufig aus einem betriebswirtschaftlichen Ansatz, aus einem kaufmännischen Ansatz, also aus der Welt der Zahlen, aus der Welt der, wie funktioniert ein Geschäftsmodell. Und da gibt es halt eine Fachsprache, in der man sich da unterhält. Und wenn einem die fehlt, dann ist man so ein bisschen verloren.
Also ihr müsst auch mit Zahlen argumentieren oder ihr müsst zumindest verstehen, dass eure Dienstleistung auch irgendwo in Zahlen mündet. Und ihr müsst auch zeigen, dass da größere Zahlen rauskommen mit euch als ohne euch.
Ja gut, das sind jetzt mehrere Ebenen. Also wir müssen verstehen, dass ein Unternehmensführer oder eine Unternehmensleiterin an Zahlen orientiert ist. Also erstmal müssen wir, dass das ein Druck ist.
Klar.
Dass da Zahlen, also dass es nicht einfach beliebige Ressourcen gibt, Ideen umzusetzen, dass die Ressourcen so eingesetzt werden, dass sie effizient sein müssen. Das ist dann wiederum die Messbarkeit von dem, was wir machen. Das okay. ist je nach Thema schwierig. Mhm. Also die direkte, unmittelbare Messbarkeit, kurzfristige, ist relativ einfach bei einer Kommunikation, die auf einen ganz bestimmten Abverkauf abzielt. Dann kann man das messen. Kann man relativ einfach messen, hat man eine klare Kennzahl, vorher, nachher, ganz simpel. Wir machen natürlich viel im Bereich Unternehmenskultur, Unternehmensidentität. Das sind ja langfristige Investitionen, die sich auch nur auszahlen, wenn man wirklich den gesamten Weg geht. Also wenn man nicht nur einfach sagt, lass uns das definieren und dann legen wir es in den Schrank und dann haben wir es schon, sondern wenn man auch diese ganzen Schritte, also das Implementieren, die eigene Umsetzung im Unternehmen auch dann gemeinsam geht oder auch das Unternehmen kann es je nachdem auch alleine gehen, dann könnte man theoretisch versuchen zu messen, was ist passiert. Man kann das eher qualitativ dann machen, eben zum Beispiel, ist die Unternehmensstrategie verstanden im Unternehmen? Also wenn man oben sich klar ist, im Top-Management heißt das ja noch lange nicht, dass im Unternehmen bekannt ist, was da oben gewollt wird und warum und auf welchem Weg. Sowas kann man qualitativ erfassen. Man kann sowas wie Fluktuation erfassen, also beim Thema Unternehmenskultur. Bleiben die Leute oder gehen sie schnell wieder? Zufriedenheit, Abfragen. Aber das sind, wenn man intuitiv rangeht, sind das natürlich auch Sachen, die man merkt. Klar. Funktioniert das? Schlägt mir jetzt Begeisterung entgegen? Kommen die Leute gerne morgens rein? Also je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, ist es dann eine deutliche Empfindung. Wir beraten ja von ganz kleinen Unternehmen, wirklich von Startups bis zu DAX-Konzernen. Also alles, es ist dann sehr unterschiedlich, wie unmittelbar es spürbar ist.
Merkt ihr an der Zusammenarbeit mit den Menschen in den einzelnen DAX-Unternehmen oder Unternehmen, wie die Unternehmenskultur ist? Weil ich glaube, also meine Aussage ist ja immer, oder unsere Haltung ist, Unternehmenskultur ist, wie man miteinander umgeht. Merkt ihr in der Zusammenarbeit mit den Kunden, wie die Unternehmenskultur ist?
Ja, also das merkt man ziemlich schnell. Merkt man es, wie du sagst, in der Kommunikation, in den ganz einfachen Höflichkeitsformen. Mhm. Also reagiert jemand überhaupt, wenn ich ihm was schreibe, reagiert er nicht. Und man merkt es natürlich im Gespräch sehr stark. Implizit sind ja diese Prämissen, Entscheidungsprämissen. Also man redet über irgendwas und sagt jemand dann, ja super, das können wir so machen. Oder kommt dieses, ja ich würde ja gern, aber mein Chef, der will nicht, dem kann ich das nicht vorschlagen, der wird das nicht akzeptieren.
Ja, da muss ich an den Bäcker denken von heute Morgen. Wir zwei waren uns einen Latte Macchiato holen und während der unseren Latte Macchiato gemacht hat, hat der Chefbäcker zu seiner einen Angestellten irgendwas gesagt, worauf sie gesagt hat, ich gehe jetzt nach Hause Dann hat er was zu seinem Sohn gesagt, der gerade dabei war, unseren Latte zu machen. Der Sohn sagt auch, da macht er deinen Mist alleine. Der Bäcker war extrem gestresst, hat dann gesagt, der Ofen wäre falsch eingestellt worden. Und ich bin da völlig entspannt rein und kam völlig gestresst aus diesem Bäcker wieder raus. Da habe ich auch direkt gemerkt, wie die Unternehmenskultur ist.
Und ist es dann so, dass, weil jetzt hätten wir vielleicht gesagt, also die nächsten Latten holen wir uns woanders. Ist es bei euch auch so, dass ihr dann vielleicht sagt, also dass so wie die hier miteinander umgehen, so können wir gar nicht erfolgreich sein. Gibt es sowas auch, dass ihr sagt, also das macht hier keinen Sinn für uns?
Ganz selten. Also es kommt ganz selten vor, weil wir beraten ja. Und wenn man einfach merkt, da will jemand eigentlich gar nicht beraten werden, sondern der will einen nur benutzen, um eine Idee abschießen zu lassen. Das spürt man manchmal. Dann sagen wir nein, also das machen wir nicht. Aber wenn wir zum Beispiel auf sowas treffen wie, ach, das kann ich meinem Chef nicht vorlegen, dann ist da drin, ja, steckt da ja was drin, eben die Befürchtung, dann ein Problem zu kriegen. So jemanden schlagen wir vor, dass wir sagen, ja, dann schick uns doch zu deinem Chef. Wir gehen für dich dahin, wir machen für dich den Punching Ball, falls er es nicht gut findet. Und wenn er es gut findet, dann darfst du sagen, dass es deine Idee war. Also dass wir dann eben sagt, okay. Also auch da wieder sagt, was ist eigentlich das Problem, das der hat? Findet er die Idee, wenn er sie wirklich gut findet und einfach wirklich nur die Sorge hat, dass er sie nicht seinem Chef sagen kann, weil er nämlich dann Stress kriegt, dass er so eine blöde Idee hatte, dann nehmen wir ihm die ab.
Wenn jetzt sind wir aber schon beim Thema Chef und Führung. Wie ist es denn im Kontext mit Führungskräften? Erlebst du, dass die wirklich zuhören oder könnten die eigentlich da noch ein bisschen Nachhilfe in dem Thema Kommunikation gebrauchen?
Oder gebt ihr auch Nachhilfe in Kommunikation dann?
Das ist, also wir erleben, dass sie uns in dem Augenblick zuhören. Also was ich von klein auf als Kind schon gelernt habe, ist, keine Hierarchieängste zu haben. Also nur weil einer Chef ist oder Vorstandsvorsitzender, rede ich trotzdem auf Augenhöhe. Also dieses was wir auch machen, wir sind ehrlich. Wir sagen, was wir denken, und das ist eigentlich meistens, kriegen wir das zurückgespielt als angenehm, und dann hören die uns auch zu. Also wenn sie das Gefühl haben, wir haben nicht eine Hidden Agenda und wir schmeicheln nicht, sondern wir reden wirklich von Mensch zu Mensch, dann hören sie uns auch zu und dann sind sie auch bereit mitzuarbeiten. Was dann noch oft ein schwieriger Schritt ist, zu sagen, wenn man feststellt, sie müssten ihre eigene Kommunikation verändern. Mhm. Also man sagt, okay, wenn ihr so eine Unternehmenskultur bei euch haben wollt, dann müsst ihr auch anders kommunizieren. Und zwar, das heißt jetzt nicht, ihr müsst andere Wörter benutzen oder ihr müsst irgendwie mehr lächeln oder sowas, sondern ihr müsst andere Kommunikationswege nutzen, ihr müsst mehr zuhören, ihr müsst Räume schaffen, wo ihr zuhört, ihr müsst vielleicht sogar institutionell einrichten, also so, dass man sagt, einmal in der Woche laden wir uns jemanden ein, der darf einfach mal sich bei uns irgendwie äußern, was er gut findet, was er nicht gut findet, und zwar egal aus welcher Hierarchieebene. Also solche Bereitschaft dann zu wecken, das versuchen wir dann auch, also dass die Kommunikationswege ist ja das eine, dass man die verändert und öffnet. Und auch da die Bereitschaft weg zuzuhören. Das gelingt immer öfter, aber nicht immer.
Du bist ja an einer Hochschule Professorin, richtig?
Mhm. Also Honorarprofessorin,
ja. Honorarprofessorin. Was bringst du den Leuten denn dabei? Und wie machst du das? Weil ich meine, also ich mache ja selber auch Kommunikationstrainings und ich habe schon häufig die Haltung gehört, reden kann doch jeder.
Ja, aber sich auch mitteilen kann, ist ja die andere Frage.
Genau, und was machst du da und wie machst du das?
Kommunikation ist auch Zuhören. Mhm. Also ich lehre Design Management für Produktdesigner an der Kunsthochschule Kassel, Fachbereich Produktdesign. Mhm. Und ich fange eigentlich damit an, was ich vorhin schon so ein bisschen gesagt habe, die ersten Semester bringe ich denen die Welt eines Unternehmers näher. Aus zwei Gründen, weil das ihr Gegenüber ist. Ich erkläre denen, in welcher Denkwelt, in welchen Prozessen der drin ist. Also aus welcher Haltung, aus welchem Druck, aus welchen Problemen dieser Unternehmer, der Ihnen als Auftraggeber vielleicht irgendwann gegenüber sitzt, agiert. Also eigentlich bringe ich Ihnen Empathie für mit Unternehmer bei erstmal. Also die Fähigkeit, sich reinzuversetzen in deren Situation. Und der Nebeneffekt ist natürlich, ich versuche sie auch zu bewegen, selbst Unternehmer zu werden und auch eben parallel gleich zu lernen, was heißt das für sie, wenn sie als Gestalter Unternehmer werden. Also da geht's, also bei dieser Empathie-Geschichte geht es halt wirklich darum, sich sprachfähig zu machen, argumentierfähig. Also dass sie, man kann sich halt einfach besser unterhalten, wenn man versteht, aus welcher Situation der andere kommt. Man sagt immer, da abholen, wo er steht, ist so eine schreckliche Aussage. Aber ja, eben nicht in der eigenen Fachsprache reden, sondern zumindest versuchen, die Sprache zu lernen. Wenn in einem Raum ein Chinese und ein Ungar und Schwede sitzen, dann erwartet kein Mensch, dass die sich unterhalten können. Aber wenn da ein Gestalter, ein Unternehmensführer und ein Produktionsleiter sitzen, dann, und die reden alle Deutsch, dann denkt jeder, die verstehen sich jetzt. Mhm. Das ist nicht zwangsläufig so.
Ja, und da ist einer, der ist drittes Kind von einem herrischen Vater, der andere ist erster Sohn von liebevollen Eltern und die dritte ist die zweite Tochter von einem Paar, was im jugendlichen Alter sich hat scheiden lassen. Und dann glaubt man, die kommen alle drei aus der Motorvorentwicklung und dann glaubt man, die können sich verstehen, können sie auch nicht. Ja. Also diese Komplexität der menschlichen Kommunikation, den jungen Leuten einfach überhaupt mal nahe zu bringen, ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen. Das ist ja auch das, was wir plädieren, was ganz, ganz wichtig ist, was eben auch ja fundamental wichtig ist für eine entsprechende Führungsausbildung. Ne? Oder jetzt in deinem Falle.
Ja. Was ja zum Beispiel auch ein
Punkt. Auch die Selbstführung, also genau, selbst genau. Zu erkennen, was bin ich eigentlich für ein Typ?
Genau, genau.
Welcher Rolle kann ich eigentlich später agieren? Will ich, bin ich vielleicht sogar der Typ? Will ich Autorendesigner werden? Dann führe ich ihnen eben auch vor Augen, ja, was muss dir dann Spaß machen? Was musst du dann musst du es einfach lieben, auf jeder Messe rumzustehen und jedem eine Story zu erzählen. Und du musst unglaublich resilient sein, weil du wirst irgendwie 99 Absagen kriegen, wenn du Klinken putzen gehst oder bist du jemand, der wahnsinnig gern im Team arbeitet und gar nicht gerne vorne steht, sondern eben Leute braucht, die um ihn rum sind, mit denen er kooperieren kann. Was kannst du dann einbringen als Stern? Also wo stehst du selbst in einem Team? Also das sind auch ganz, ganz wichtige Themen. Ja.
Was kriegst du denn da für Feedback von deinen Studenten?
Die sind sehr nett zu mir, die Studenten.
Ist schon mal schön. Schmeißen nicht mit Tomaten.
Okay, was für Feedback kriegst du von Studenten, die nicht mehr deine Studenten sind, die dann mit deinen Ideen in die Welt gegangen sind?
Also das ist sehr positiv und sehr, das ist auch ein Grund, warum ich das mache. Das ist ja eigentlich ein Ehrenamt, das ich da mache. Das ist ja unbezahlt, Honorarprofessur heißt unbezahlt. Das Feedback ist eigentlich, dass sie sagen, das hat mir unglaublich viel gebracht. Ich bin in Situationen reingekommen, da hätte ich sonst ein halbes Jahr gebraucht, bis ich verstanden hätte, wo ich jetzt hier stehe, was hier eigentlich los ist, worüber die reden. Und ich konnte eigentlich vom ersten Tag an mich da reinfühlen. Ich wusste, um was es geht. Ich hab gesehen, wo kann ich was beitragen, wo nicht. Konnte mich auf eine vernünftige Weise äußern und wurde gehört. Also da kriege ich schon sehr, sehr viel positives Feedback. Also sie kommen auch immer wieder, wenn sie dann mal Probleme haben, auf einen zu. Also das auch signalisiere ich auch immer, dass ich eigentlich permanent redebereit bin, wenn sie Probleme haben. Und es hilft ihnen ungemein. Es hilft ihnen auch, das ist jetzt noch nicht so, die sind noch nicht ganz weg, sondern die Leute, die ins Diplom gehen, da habe ich auch viele, die tatsächlich dann mit dem Diplom zu mir kommen, wo sie sich selbstständig machen. Also wo sie dann diese unternehmerische Idee aufgreifen und das auch machen. Also ich habe jetzt gerade letzte Woche ein Diplom abgenommen von zwei jungen Frauen. Die haben eine Methode entwickelt aus Bauschutt, aus alten Ziegeln und altem Glas, 100% Fliesen zu entwickeln. Und die bauen jetzt nicht nur diese Fliesen, sondern die bauen ein Unternehmen auf und haben eben auch diese ganze Kommunikation mit den Banken, mit Technikern und so weiter eben auch. Also war ihnen bewusst, sie müssen sich in all dieses reinarbeiten und da kompatibel werden. Das ist jetzt so ein effizienzgetriebenes Wort, kompatibel werden, aber sprachfähig werden. Und sind wahnsinnig erfolgreich. Wir haben unheimlich viel Unterstützung gefunden, dadurch, dass sie so offen dann kommunizieren über ihre Bedürfnisse. Also ganz tolles Projekt.
Und ist das auch dein Antrieb, Honorarprofessorin geworden zu sein?
Ja, also ganz wesentlich diese eigene negative Erfahrung im Studium, also dieses getrieben werden, du musst irgendwie ein berühmter Autorendesigner werden, überhaupt nicht meine Welt. Also musste ich mich erst mühevoll von trennen, also dass das jetzt keine Niederlage ist, dass ich das nicht werde, sondern dass ich einfach ganz andere Stärken habe, mit denen ich wahnsinnig gut arbeiten kann und die ich heute irgendwie annehmen kann und nicht als Schwächen empfinde. Und eben diese Erfahrung, die ich über 30 Jahre Praxis gemacht habe, an die Studierenden weiterzugeben, wie sie ein zufriedenes Arbeitsleben entwickeln können, ein zufriedenes Leben überhaupt, weil auch diese ganze Balance, wie will ich eigentlich arbeiten, wie will ich leben, und wunderbarer Nebeneffekt, auch zufriedene Kunden dadurch zu haben. Also das hat mich doch so entnervt, auch da immer wieder drauf zu treffen, auf dieses, der Kunde hat keine Ahnung, also diese Blockade, also überhaupt nicht die Bereitschaft zu haben, zu kommunizieren, also zu akzeptieren, dass man gemeinsam an einem Problem arbeitet und nicht einer kommt und sagt, wie es geht, und der andere zu gehorchen hat.
Das hört sich für mich so an, als wenn du diesen wichtigen Grundsatz auch irgendwie mittransportierst, weil viele Leute glauben ja, sie sind glücklich, wenn sie erfolgreich sind. Aber letztendlich ist die Wahrheit ja genau andersrum. Die Leute, die glücklich sind mit dem, wer sie sind, weil du sagst, sie erkennen sich selber. Wenn du glücklich bist mit dir selber, wirst du erfolgreich. Und das ist ja der letztendlich wirklich echte Glaubenssatz. Viele laufen zwar dem anderen hinterher, aber das Echte sieht ja andersrum aus. Und das klingt für mich sehr wertvoll, was du denen mitgibst. Das ist ja viel mehr als nur Kommunikation, oder anders gesagt, Kommunikation ist ein wesentlicher Teil der Persönlichkeit, wie ich kommuniziere. Und idealerweise, und da wird für mich dann auch ein Schuh draus, ich kann ja nur dann authentisch gut kommunizieren, wenn ich überhaupt weiß, wer ich bin.
Ja, das wollte ich gerade sagen, also das auch mit sich selbst kommunizieren, sich selbst eingestehen, was ist für mich Erfolg, was ist für mich Zufriedenheit, was ist für mich, ich habe was geleistet. Also sich da ehrlich zu sein, und das ist bei den vielen extremen Anforderungen, die von außen an einen herangetragen werden, für junge Leute häufig sehr schwierig, das zu entwickeln, also zu erkennen. Also die sind dann unglücklich, wissen aber gar nicht warum, also weil sie eben nicht nach ihrer eigenen Stimme arbeiten und dann, wie du sagst, auch natürlich nicht erfolgreich sind. Wenn man sich zu irgendwas permanent zwingen muss, dann ist man ja mittags um 12 schon müde.
Genau. Wenn man sich selbst immer zu irgendwas zwingen muss, dann ist man mittags um 12 schon immer müde.
Ihr guckt mich nicht so an.
Das hat andere Gründe. Es gibt andere Gründe, mittags um 12 müde zu sein.
Ich meine, das, was du jetzt gesagt hast, wir wollen ja auch immer unseren Zuhörern was mitgeben. Also du sagst ja, die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, ist entscheidend dafür, wie viel Erfolg man auch hat in der Kundenbeziehung. Jetzt hat natürlich nicht jeder die Annette Bertsch als Professorin und kann sich von dir dann diese Tipps holen. Aber vielleicht kannst du ja mal so deine Top 5 Hinweise an all diejenigen, die da draußen mit Kunden arbeiten, geben, mit Blick auf eine Kundenzufriedenheitskommunikation. Was sind so die für dich die wesentlichen Dinge, die du dann auch weitergibst?
Also das Erste ist, man muss sich in die Situation des Auftraggebers reinversetzen. Das heißt, eine eindeutige Auftragsklärung. Warum gibt er mir den Auftrag? Welches Problem will er lösen und welche Sorge ist für ihn damit, also was hat ihn dazu getrieben, das anzugehen, dieses Problem? Das Zweite ist eben tatsächlich dem Kunden klar zu kommunizieren, was man selber dazu beitragen kann. Also keine falschen Erwartungen schüren, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ehrlich sein. Was kann man tun, was kann man nicht tun, was kann man ändern, was kann man nicht ändern. Und ihm auch von Anfang an sagen, dass man es nicht alleine machen kann, dass man ihn braucht. Also ganz offen zu gestehen, ich kann das nicht alleine lösen, wir können das nur im Team gemeinsam lösen, weil wir beide sind Spezialisten für unsere Themen und gemeinsam können wir das Problem angehen. Und nicht, ich bin der Guru und sag's dir jetzt. Es waren jetzt nur 4.
Es waren 3.
Nur 3.
Herr Oberlehrer.
Ist ja auch okay. Ist auch okay. Ist auch okay. Also
kriegst trotzdem Sternchen.
Nee, ich meine, das ist ja auch so leicht gesagt, sich in den anderen so hineinversetzen. Ne? Mhm. Wie läuft das denn dann tatsächlich im Prozess ab? Also zuhören haben wir gesagt, sich in den anderen hineinversetzen. Aber wie bereitet ihr euch dann quasi darauf vor? Gibt es da irgendein Muster, was ihr folgt? Gibt es irgendwie einen Fragenkatalog, den ihr abarbeitet? Ist das jetzt intuitiv nach 30 Jahren so, dass du sofort weißt, was für Themen du da ansprichst? Wie geht ihr dann hinterher nach dem Erstgespräch da mit euch in Klausur, bis ihr sagt, okay, jetzt haben wir aus unserer Sicht uns maximal in den reinversetzt, jetzt wissen wir genau, was er will?
Ja gut, das wissen wir nie. Also 100% wissen wir es nie. Wir machen diese Auftragsklärung, wir spielen das zurück, was wir verstanden haben. Also wie haben wir das Problem und die Situation verstanden? Und dann arbeiten wir wahnsinnig gern mit Hypothesen. Also dass wir nicht dann das Gegenüber fragen, was hättest du denn gern, wie soll es denn sein? Sondern dass wir Lösungshypothesen oder manchmal auch Ergebnishypothesen, also dass wir sagen, wo wollen wir denn in 5 Jahren, was würdet ihr dann gerne über die Situation, die wir jetzt bearbeiten, sagen? Und denen dann also Hypothesen schreiben, also wirklich Stories schreiben, die vorlegen, alternativ und sagen, wollt ihr lieber dahin, wollt ihr lieber dahin? Wo drin erkennt ihr eure Wünsche wieder, auch eure Idealvorstellungen und dann von dort aus wieder rückwärts arbeiten, auch sehr gerne. Und sagen, okay, wenn das Szenario ist, wo ihr hin wollt, was ist heute im Weg, um dorthin zu kommen? Was muss heute bewegt werden, um dahin zu kommen? Was ist denkbarer Ansatz? Was können wir anpacken? Was können wir nicht? Also was ist uns aus welchem Grund auch immer verschlossen? Mhm. Du hast so auf Jörg gezeigt.
Ja, weil der Jörg hat ja diesen Change Booster und das klang für mich schon auch vertraut, was du sagtest, ne? Mhm. Ja, also überhaupt auch in die Zukunft zu gehen und zu gucken, wie fühlt sich das da an?
Genau.
Und wenn sich das gut anfühlt, dann bauen wir mal Schritte zurück ins Hier und Jetzt und dann wissen wir auch relativ genau, wie wir da hinkommen können. Also dieser Visionsworkshop, den finden wir persönlich, wir zwei halt auch ganz, ganz wichtig. Weil da ist automatisches Herz mit dabei, ne?
Ja, und das ist halt das.
Das Herz ist mit dabei und man kommt über diese, diese Tagessorgen kommt man weg. Mhm. Also so.
Da kommst du nur hin, also das ist die Philosophie hinter dem Change Booster, von den Tagessorgen, die lässt du dann hinter dir, wenn du weit genug in die Zukunft gehst. Der Punkt ist, und das ist ein Unterschied zum herkömmlichen Strategie-Meeting, es muss sich gut anfühlen, was Jens gerade sagte, das gut anfühlen, da hakt es bei sehr vielen Menschen, weil sie das gar nicht stoffwechselt kriegen, sich in eine Zukunft hinein zu fühlen. Sie denken immer, sie sehen irgendwas, aber sie fühlen nichts. Und wenn es eine tragfähige Geschichte sein soll, dann muss man sich in die Zukunft hinein fühlen. Und zwar, indem man sich dann umguckt, und fühlen meine ich auch auf mehreren Sinnen. Also was rieche ich, was schmecke ich, was sehe ich? Was höre ich?
Also wir machen das dann wirklich mit Geschichten. Also wir erzählen dann eine Geschichte und sagen, welcher Geschichte würdest du dich gern wiederfinden? Mhm. Also man kann das nicht mit Kennzahlen machen und sagen, dann habt ihr so viel EBIT und diesen Umsatz und folgende Preise gewonnen. Also das ist nicht so, weil da ist dann sofort wieder, ja, was habe ich denn eigentlich für einen Auftrag? Aber wenn man dann so eine Geschichte erzählt, am besten noch, was sollen andere über euch sagen? Also dieses zirkuläre Fragen. Was hättet ihr gern, was in 5 Jahren jemand anders über euer Unternehmen sagt? Also, dass ihr, also die reden ja dann auch nicht über die Zahlen, sondern die sagen dann, Mensch, dass die haben unglaublich viel bewegt in der und der Richtung. Oder, und dann kommt man, glaube ich, in das, was du sagst, in dieses Fühlen rein. Also dieses, was hätte ich gern, was die anderen über mich sagen? Da kommen die Leute sehr viel mehr in diese Fühlen als dieses Müssen.
Genau,
ich muss
genau.
Folgende Auftrag definiert in meinem Arbeitsvertrag erfüllen.
Und wo man auch ein Gefühl entwickeln kann, ist in Geschichten. Das ist quasi wie ein Erleben. Wenn du eine Geschichte hörst, darum sind ja auch Märchen so wichtig für Kinder, weil die können sich dann da rein fühlen. Darum geht es. Es geht nicht mit dem Du-Zeigefinger, sondern die Geschichten. Übrigens in jeder Kultur haben die auch, die Aborigines haben solche Geschichten gehabt, um ihre Kinder zu erziehen. Die haben den Geschichten erzählt. Und das ist eigentlich in jeder Kultur, weil die Kinder dann etwas fühlen können. Und das, was du hörst, das vergisst du. Aber was du fühlst, das vergisst du nicht.
Also für alle die bis jetzt, die bis hierhin vorgespult haben, wir sind hier nicht
interkultureller Workshop.
In einer Esoterik-Diskussionsrunde, sondern wir sind in der Auftragklärung bei einem, in der Angebotsphase mit einem Kundenprojekt, wo es darum geht, sich in den anderen hineinzuversetzen. Und das ist etwas, was tatsächlich jetzt eben nichts zu tun hat mit, ich verkaufe dir ein Windlicht, sondern das ist grundsätzlich so. Also und das ist ja das, was wir auch tatsächlich uneingeschränkt teilen. Du hast halt eine viel bessere Möglichkeit, dann auch abzuliefern, wenn du tatsächlich das Herz des Kunden auch erwischst. Und ich stelle mir gerade vor, so die klassischen Strategieberater, die ich so kennengelernt habe, und frage mich, ob ich es einmal erlebt hätte, dass mich irgendein Strategieberater gefragt hat, also für dieses Strategieprojekt, was wir da mit Ihnen machen sollen, wie fühlt sich das für Sie an, wenn Sie sich mal 10 Jahre nach vorne denken? Das war irgendwie noch nie der Fall. Aber, und das ist mit Blick auf die Uhr natürlich auch so ein bisschen zum Schlussakkord, das ist ja unsere Vision von guter Beratung. Also wir sagen ja, die Art und Weise, wie wir auf die Kunden zugehen, das ist die moderne Form, die zukünftige Form der menschlichen Beratung, die letztendlich in unternehmerischem Erfolg münzt. Also wir müssen viel mehr das Herz in den Mittelpunkt stellen, um in dieser komplexen Welt überhaupt noch ergebnisoptimiert arbeiten zu können. Wie siehst du das?
Sehe ich absolut so. Und ich sehe halt aus der Praxis auch, dass es funktioniert. Also dass man bei knallharten Unternehmen, so Banken haben wir das schon gemacht, gerade bei einem größeren Gesundheitsunternehmen machen wir das. Und es funktioniert und es ist auch das Bewusstsein wächst auch, dass es nicht nur für die Vorstände, mit denen wir dann da arbeiten, die Geschäftsführer, funktioniert. Also dass die das Gefühl haben, sie können dadurch, kriegen dadurch auch einen Zugriff auf ihre eigenen Probleme. Also teilweise ist das wirklich so, dass sie plötzlich einen anderen Zugang haben, sondern die wissen auch sehr genau, dass sie auch mit ihren Mitarbeitern in Zukunft anders umgehen müssen und welches Kapital sie da haben. Und dass das heißt, sie müssen ihre Unternehmenskultur verändern, wenn sie ihre besten Mitarbeiter halten wollen, weil das wird ja nicht einfacher in absehbarer Zeit.
Lieber Annette, danke für den Brückenschlag, weil meine letzte Frage quasi mit Blick auf die Zeit an dich ist, welche 3 Tipps gibst du einer Führungskraft?
Also das erste Punkt ist zuhören. Unbedingt zuhören, wenn jemand mit irgendeinem Problem kommt. Nicht sagen, das Problem darf es nicht geben. Will ich nie wieder hören, das Problem. Also, sondern immer zuhören und dann den Dingen im zweiten Schritt auf den Grund gehen. Warum ist das ein Problem? Warum wird es als Problem empfunden und nicht nur als etwas, was man eben dann erledigen kann auf irgendeine Weise? Was steht dem im Weg? Wobei das Wichtigste natürlich auch ist, von welchen Problemen höre ich nie? Also, und warum höre ich nicht von denen? Sind alle Kommunikationswege, die ich brauche, sind die überhaupt offen? Ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wesentliche Frage, die sich ein gerade jemand, der ganz oben steht, hat häufig das Problem, dass ihm keiner mehr sagt, wo ein Problem ist. Je nach Unternehmenskultur, weil es keiner mehr traut. Mhm.
Ja, ich hatte mal einen Chef, der bezeichnete sich selbst als volksnah, weil er einmal im Monat sich die Suppe des Tages aus der Kantine hat in den 32. Stock schicken lassen.
Schicken lassen.
Ja, ja, nein, ist nicht selber runtergegangen. Mhm. Nein. Also so, sagst du, soll man es nicht machen?
Ach, kommt jetzt drauf an. Also es soll Führer von großen Ländern geben, die so agieren. Aber nein, so soll man es nicht machen.
Nee, bleib mal, also Top 1 zuhören, Top 2.
Eben auch dem Zugehörten, also nicht nur zuhören, sondern es ernst nehmen und dem auf den Grund gehen. Mhm. Und das Dritte eben, sich zu fragen, was höre ich nicht? Mhm. Also was kommt gar nicht bis zu mir? Was muss ich verändern? Was wird mir gar nicht mehr mitgeteilt? Weil man sich nicht traut oder weil das so ausgeblendet ist in unserem Unternehmen, dass wir gar nicht mehr erkennen, dass wir da vielleicht mal drüber reden sollten.
Also da ist für mich so, dass ich die Frage 3 nicht dem gleichen Kreis stellen kann wie die anderen Fragen. Also dafür muss ich tatsächlich in die Kantine gehen und den Koch fragen, hör mal, was für Probleme habt ihr eigentlich? Und dann gucken, ob ich die Probleme schon mal gehört habe. Aber denjenigen, der mir dann immer meine Probleme nennt, zu fragen, welches Problem habe ich noch nicht gehört, da ist meine Erfahrung, die Lähmschicht kommt da nicht mit den wesentlichen Dingen an. Ich höre da für mich raus, du musst halt wirklich an der Basis auch sein. Also du musst überhaupt die Chance kriegen.
Das ist der eine Weg, also wirklich mal Leute zu fragen, mit denen man normal nicht spricht. Der andere Weg halt wirklich auch mal zu gucken, was habe ich denn überhaupt für Kommunikationswege? Also wohin, wer kann denn überhaupt zu mir vordringen? Also auch über diese Kommunikationswege nachzudenken. Also von wer hat denn eigentlich überhaupt eine Chance, bis zu mir vorzudringen?
Ja, und
von wo kann ich gar nichts hören und muss ich überlegen, wie kann ich da mal auch ein Gesprächsangebot?
Aber ich glaube, das setzt das voraus, was Jens gerade sagte. Dafür muss dieser Mensch oder diese Menschen aus dem Elfenbeinturm herauskommen. Weil sonst kriegen sie ja nichts mit.
Ja.
Also ist der dritte Tipp, wenn ich das jetzt mal übersetze, komm mal aus deinem Elfenbeinturm raus und guck dich mal um, was bei dir im Unternehmen passiert.
Also da habe ich wieder eine Anekdote.
Das kommt jetzt auch noch am besten drumherum.
Mhm. Ich hatte mal ein Unternehmen, das war ein Callcenter, großes Callcenter mit ganz vielen Mitarbeitern. Und die Geschäftsführung hatte an ihren Bürotüren, die verschlossen waren, eine Klingel. Und ich bin das erste Mal da hingekommen, um mich vorzustellen. Und da wusste ich sofort, was da schiefläuft. Ich habe ein Kommunikationsunternehmen mit 8.500 Mitarbeitern und ich komme zum Chef nicht vor, sondern da muss ich klingeln und dann macht mir die Sekretärin auf und dann stehe ich im Sekretariat und die entscheidet dann, ob ich zum Chef darf oder nicht. Kam ich mir vor wie so an einer Burg, wo dann der Drache mir die Zugbrücke runterlässt oder nicht. Ne? Ja. Naja gut, also auch auf diese Zeichen zu achten, ist vielleicht ganz hilfreich. Als Chef im eigenen Unternehmen, wo sind eigentlich so Kommunikationsfuck-ups auch sichtbar? Und wer spricht mit wem nicht oder wer spricht mit wem nur? Ne? Ja, wunderbar. Also ich fand das sehr interessant, auch vor allen Dingen mit Blick aus, ihr kommst aus einer ganz anderen Richtung, in Anführungszeichen, was sehr kommunikationsstark ist, aber viel Kommunikation nach außen. Und das Wesentliche der erfolgreichen Kommunikation nach außen ist das Verständnis für das Innen und da eben auch als Zulieferer sozusagen ein Augenmerk drauf zu legen. Das fand ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Hinweis, weil wir ja alle irgendwo Zulieferer sind. Ja, dann würde ich sagen, wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, du kannst jetzt mit der gewünschten Leichtigkeit da reingleiten. Herzliche Grüße nach Frankfurt und wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank an dich, meine Liebe.
Vielen, vielen Dank, liebe Annette.
Ich danke euch.
Und schöne Grüße an Georg. Für die angenehme
Gesprächsatmosphäre.
Ja, gerne. Danke, danke. Ja, außer uns ja keiner da, ne? Da konnten wir es ja auch angenehm gestalten. Also, mach's gut, bleibt gesund und munter und grüß mal Georg. Genau. Ciao.
Ihr auch, mach ich. Bis bald. Tschüss. Ciao.